Okay, gut. Von alles Gute so
ein. Ist da gerade eine Folie durchgeführt worden?
Ah, das tut man schon automatisch, weil dann ist eine super Maus wahrscheinlich. Die Turbo-Maus ist
wahrscheinlich. Steckst du das Ganze jetzt an, kann man nicht jedes Mal mehr
schlagen. Das ist interessant, alles. Ah ja, genau. Nein, der hat da bei uns wieder einen Ausdruck, ne? So. Klar, als PDF steht selbstverständlich. Ja. Schönen Abend, danke fürs Ausharren. Bitte um Entschuldigung, es ist leider nicht früh rausgekommen, bin ich aufs Gaspedal gestiegen, aber es hat nicht mehr hergegeben. Aber wirklich? Wieso war das leicht? Achso, naja, das passt ja, aber es war ja irgendwie 17:30 oder irgendwas.
Ja,
oder ist das? Passt
das
ja, okay. Gut.
Das
gut, also ich kehre eigentlich zu einer Firma, die heißt NTX und wir machen das schon seit 12 Jahren im Schulungsbereich, primär sind wir tätig. Wobei stimmen ja 50% Beratungsgeschäft, 50% Schulungsgeschäft und wir sind so 20 Leute in etwa. Ja. Und ja, das Thema haben wir gesagt, ist ein bisschen Scripting Host, ich habe das, Scripting Host PowerShell, ich habe das ein bisschen so allgemein nur vorweg dazu getan. Warum? Weil das als Einführung was Gescheites finde. Ja. Ich weiß nicht, wie weit Scripting Host auch bekannt ist und BMI und was da alles so gibt. Weil ich denke mir, das ist gar nicht so uninteressant. Den Vortrag habe ich eigentlich letztens einmal im Ausland gehalten, deswegen ist er Englisch, aber ich hoffe, das ist okay. Ja. Also, ich habe mit den Ex-Namen gesetzt. Das Stabal irritiert mich da ein bisschen. Das nächste benutze ich das möglicherweise noch. Okay. Geht ein bisschen so historisch vor, nicht? Ich weiß nicht, das kennen wir alles nicht. Früher haben wir halt auf CMD oder Command Exe geschrieben und in der letzten Zeit hat sich der Scripting Host seit 2000 herausgebildet als Plattform, nicht? Um damit umzugehen. Und in dem Fall, ich weiß nicht, wir hatten schon VBS-Skript, Windows Scripting Host Skript geschrieben.
Ja, der Lampletter-Virus hat das gemacht.
Der hat das automatisch gemacht, ja, da haben sogar also das war eigentlich sozusagen der Vorgänger dieser Thematik und insofern auch ganz praktisch und ganz nett. Ne? Ich habe da nur so eine schematische Skizze drinnen, ich möchte Ihnen erklären warum, weil damit sieht man, was das alte kann und was in Relation das neue dazu kann. Ne? Deswegen möchte ich ein bisschen sozusagen auf diese Unterschiede reingehen. Dieser alte Scripting Host war insofern ganz lustig, weil er da verschiedene Sprachen zugelassen hat, die mehr oder weniger autonom waren. Das kennen Sie vielleicht, Exe-State Word, wenn man dazu installieren können, wenn man das wollen hat und so weiter. Wenn man es wollen hat, ne? Das war so eine Frage. Ne? Aber er war relativ sprachenunabhängig und ist in so einem Host gelaufen. Ne? Und hat dann das Einzige, also was man sinnvoll damit machen hat, können, das war alles in irgendwelchen COM-DLLs gekapselt. Ne? Das war damit aber auch sehr starr. Ne? Das heißt, wenn man was anderes machen wollte, als das, was dort drinnen war, ist es immer problematisch gewesen, weil man hat das nicht tun können. Man hat eine neue COM-DLL machen müssen, die hat man registriert und dann ist das gegangen. Ja? Also der Vorteil, dass es erweiterbar ist über diese ganzen Schnittstellen-DLLs, ist eigentlich auf der anderen Seite wieder der Nachteil, weil man muss jedes Mal für irgendwas, was ich tun will, quasi eine DLL basteln, die das wirklich kann. Weil die Sprache Server, Scripting Host, VBS, Script, JScript, die kann es gut. Ne? Also deswegen hat man das ein bisschen da auf der Ebene erweitern können. Sprachlich war es insofern nett, weil man halt andere Sprachen auch benutzen hat können. Ne? Grenzt ist das Ganze halt in irgendeinem Host-Environment. Ja? Auf der anderen Seite dazu, also da gibt es verschiedene Microsoft-Kurse dazu, deswegen steht das da ein bisschen dabei. Und wenn Sie Zugang zu diesen Microsoft-Kursen haben, können Sie die ja herunterladen, beziehungsweise die ausprobieren. Und das Zweite, was eigentlich den Scripting Host erweitert hat und was halt auch noch recht massiv ist, ist das Windows Management Instrumentation Interface, WMI Interface. Sagt Ihnen das was? Wer hat damit schon gearbeitet?
Nein,
auch schon. Okay. Was kann ich damit machen? An jedem Rechner haben wir eine Datenbank, wo quasi alle Eigenschaften des Rechners mehr oder weniger hinterlegt sind und die kann ich mit einer eigenen Sprache ansprechen. Ja? Die Idee dahinter ist, ich mache ein bisschen System Management damit, nicht? Von der Idee her. Nicht? Und da gibt es diverse Provider dazu, die das in einem Repository ablegen und nach außen hin kann man das angreifen. Das ist nach wie vor ein großes Thema nicht? Und auch der Scripting Host nicht? Nutzt dieses Thema und genauso die PowerShell nutzt dieses Thema noch extensiv. Und das wird jetzt sogar noch mehr in dem neuen PowerShell 2.0 Environment. Ne? Das ist ja als CTP, gibt es selber für November, kann man es downloaden auf der Webseite, ich weiß nicht, www.microsoft.com/PowerShell. Und dort gibt es die aktuelle Version 1.0, das ist also die, die momentan verfügbar ist. Die hat aber ein paar Dinge noch nicht drin, die diese Preview-Version CTP 2 schon drin hat, nämlich Remoting. PowerShell ist momentan eher auf ein System eingeschränkt, was das ein bisschen limitiert, die Funktionalität. Und auf der anderen Seite ist ein paar Funktionen da dazugekommen, also einiges an Funktionalität ist dazugekommen. Aber das Hauptbenefit meiner Meinung nach ist, dass ich die Shells dann, also die Scripts, die PowerShell-Scripts auch remote ausführen kann. Okay, also da haben wir eine standardisierte Geschichte, wie man auf die Geschichte halt zugreifen. Das war nur so ein kleiner Abriss, was quasi jetzt in dem ganzen Scripting Environment gibt und wie das momentan irgendwie so aufgestellt ist. Ja. PowerShell Server jetzt ist im Vergleich dazu auf allen Plattformen momentan verfügbar, also ab 2000 und XP gibt es als installierbares MSI. Man braucht auf jeden Fall .NET 2.0, das ist die Basis, ohne .NET 2.0 geht es nicht. Das ist auf der einen Seite der Vorteil, dass man damit auch alle .NET-Klassen ansprechen kann. Das ist aber auf der anderen Seite wieder der Nachteil, wenn man keinen Rechner hat mit ein bisschen RAM, ist das heute nicht immer die schnellste Variante des Themas, wenn man jetzt einmal so. Das Interessante dabei ist, dass es im Windows Server 2008 und wie ist das schon integraler Bestandteil, da ist es nur mehr Hacker und muss es anwählen, dass es anwählt. Entschuldigung,
das ist ja
Beim Vista ist es ein MSI-Paket, das man dazu installiert hat. Das ist ein Knowledge-Base-Artikel MSI-Paket und da kann man es auch dazu stellen. Es ist nicht ein Hackerl. Beim Windows Server 2008 ist es ein Hackerl bei dem Configuration Manager als Option zum dazu installieren. Aber dort ist es mehr oder weniger irgendwie die Default oder soll es die Default-Geschichte werden. Nicht? Das ist irgendwie die Vorstellung.
Entschuldigung, was installiert er dann, wenn man beim MSI-Paket für Vista holt? Das 1.0 oder mehr?
Das 1.0. Haben Sie schon, okay, gut. Die Idee hinter der Sprache ist halt, dass sie konzeptionell ganz anders ist als manche andere. Ja? Und das macht es irgendwie recht interessant, auch für Leute, die von der Unix-Seite herkommen. Ne? Warum ist es anders? Weil alles ist ein Objekt in dieser Sprache. Ja? Also jedes Element, das dort vorkommt, ist jetzt nicht wie unter Unix irgendein String, aus dem man was zusammenbastelt, an dem man herumlaboriert, an dem man da herumdoktert und dann irgendwelche Pfade und so weiter zusammenbaut, sondern jedes Ding, was ich da drinnen habe, ist immer ein Objekt. Ja? Und jedes Objekt hat natürlich eine Vielzahl von Eigenschaften, die es mitbringt, und die kann ich benutzen. Und die kann ich jetzt benutzen, indem ich sie halt explizit anspreche. Ich kann sie aber auch für viele Elemente auf einer Pipe, sagt man das nicht, wenn man Sachen Pipe, auf einer Pipe benutzen. Das heißt also, ich kann diese Objekte und deren Methoden auch pipen. Und den macht das Ganze erst wirklich so smart und elegant und so schnell. Ja? Und wie gesagt, alle diese Objekte, die da drinnen vorkommen, haben Properties und Methoden. Und das ist sozusagen die Geschichte. Wie gesagt, die PDF können Sie gerne haben, ja, davon, das haben wir da dazu gestellt. Es gibt die PowerShell selber, kommt mit zwei Dokumentationsecken. Ja. Und zwar, es gibt dann so ein Language Reference Guide, wo man ein bisschen nachschauen kann, also ein PowerShell User Guide. Es gibt auch unter Microsoft ein paar Ressourcen, wo ein bisschen was zu dem Thema drauf ist. Und es gibt auch einige Bücher mittlerweile, wobei, wie soll ich sagen, manche sind sehr lösungsorientiert, wobei die aber dann in vielen Fällen nicht das nutzen, was die Sprache kann. Und ich kenne eigentlich nur eins. Da muss ich jetzt aber passen, ich habe es in den Kopf und ich habe es nicht draufgeschrieben, sag es Ihnen. Ja, das war das um 20% Rabatt, ne? Bei der Windows. Ja, nein, das ist es nicht. Ja. Aber ich schaue Ihnen noch, ich sage es Ihnen noch. Und zwar da ist so ein Zauberer drauf, da ist einer dabei, oder der das geschrieben hat, der hat wirklich sozusagen also die Struktur der Sprache mitgesteuert. Und das ist hochinteressant, weil der nicht mit einem Befehl oder zwei Befehlen macht, der Dinge, wo du denkst, gibt es das nicht? Also, der ist ganz interessant. Also, das würde ich sehr empfehlen. Das ist sehr spannend. Und ich suche es dann aus. Ja? Ich weiß jetzt nicht, ob ich es dann aufgeschrieben habe, ich weiß jetzt nicht auswendig. Aber es ist ein super Buch, muss ich sagen. Gut, konzeptionell, wie schaut das jetzt aus? Wir haben gesagt, das ist neu. Wieso ist es neu? Und zwar auf der einen Seite haben wir Commandlets. Commandlets sind jetzt so Befehle, die aus einem Verb bestehen und einem Subjekt bestehen. Ja? Das heißt, also die Sprache ist so aufgebaut, dass ich immer irgendwie so, was ich machen will, und dann das Objekt zu dem Tag bekannt geben, mit dem ich es machen möchte. Ja, also das ist sozusagen die Überlegung. Das heißt, alle, also die ganzen Aktivitäten, die ich setze, bestehen aus Commandlets. Diese Commandlets funktionieren aus sogenannten Providern. Das war also das, was da drinnen sich darstellt, beziehungsweise da ein bisschen grafisch dargestellt ist. Da gibt es oben Commandlets. Die heißen zum Beispiel getChildItem. Ja? getChildItem ist ein Commandlet, das alle Objekte in dem aktuellen Pfad, Objekte, auch alle Properties und Methoden dieser Objekte sind natürlich verfügbar und die kann ich dann nutzen. Also das ist sozusagen das Commandlet auf der einen Seite. Arbeiten tut es auf so einen sogenannten PowerShell Provider, und der PowerShell Provider ist jetzt etwas, was in der gleichen Art und Weise Zugriff auf verschiedenste Arten von Objekten ermöglicht. Nicht der einfachste Provider ist der File-System-Provider, da kriege ich die Files raus. Aber die PowerShell kann mit dem gleichen Befehl, nämlich getChildItem, den Certificate Store auslesen. Sie kann die Registry auslesen. Sie kann je nach Provider, mittlerweile gibt es auch ganz interessante, die aus Active Directory losgehen. Es gibt Community Add-in, also Provider, der zum Beispiel den MSI Store, also den Microsoft Installer Store, mit getChildItem zur Verfügung stellt. Ja? Also alle diese Dinge kann ich angreifen, aber das Elegante dabei ist immer mit dem gleichen Befehl. Ja? Also immer mit dem getChildItem Befehl, ganz gleich, was das jetzt für eine Art von Provider dahinter ist, kriege ich sozusagen die Elemente, die da drinnen sind. Ja? Und das ist also sozusagen der zweite extrem elegante Ansatz, ganz gleich welchen Provider ich benutze, ich bekomme immer unter Anführungszeichen den gleichen Commandlet, und mit dem kriege ich immer meine Sachen heraus. Ja. Das heißt also, es gibt sozusagen ein Sammelsurium von Providern, ein paar sind einbaut, und es gibt sogenannte Snap-ins im PowerShell, da kann ich also beliebige Provider als auch Commandlets dazuhängen. Ja, also es ist also relativ flexibel in der Erweiterung. Auf der anderen Seite rennt das Ganze quasi on top of .NET. Das heißt, Sie können in der PowerShell auch 1 zu 1 alle .NET Objekte benutzen, die es gibt. Das heißt also, die PowerShell bringt Provider mit, über die Sie Objekte sozusagen herausbekommen können aus dem System. Und Sie können auf der anderen Seite auch direkt sozusagen .NET Objekte ansprechen oder Funktionen, die es in .NET gibt, nutzen, wenn Sie glauben, das ist in dem Fall halt notwendig oder sinnvoll. Ja. Okay, also das waren sozusagen Commandlets, Provider, und auf der anderen Seite haben wir eben so eine Möglichkeit, auch eigene, so Commandlets und Provider dazu zu hängen. Also ein Kollege hat schon ein bisschen was herumzahlen, der hat schon ein, zwei so Commandlets beziehungsweise sogar einen Provider gebastelt. Ja. Also ich bin nicht so der .NET-Programmierer, ich bin eher der Shell-Skripter, ja. Aber der Kollege ist eben der große .NET-Guru und der hat das schon gemacht. Also wichtig, das Commandlet am Anfang, getHelp, weil mit dem getHelp kriegen wir raus, sozusagen, was zu tun ist. Nicht? Am Anfang ist immer wichtig, dass jedes Commandlet mit Aliasen verlinkt ist. Das heißt also, jedes Commandlet hat auch gleichzeitig, die meisten davon haben auch gleichzeitig, einen Alias, ja, mit dem sie es auch benutzen können. Nicht? Also die Idee dahinter ist, dass ich jetzt sozusagen das Commandlet getChildItem, mit dem ich das Inhaltsverzeichnis von meinem Filesystem jetzt gerade kriege, zum Beispiel mit dem unüblichen Befehl ls, nicht, mit dem unüblichen ls verlinke, oder auch mit dem dir verlinke. Das ist natürlich nett, weil damit kennen uns wir, sagen wir, die da noch nie reingeschaut haben, irgendwelche Kollegen, die sind reingeschaut, auch aus. Nicht? Oder die Unix-Leute sind auch irgendwie glücklich, weil sie können zumindest einen Teil von dem Befehl nutzen. Mit den Parametern schaut es eh anders aus, aber einen Teil können sie damit nutzen. Ja. Also, erstens, getHelp und der Name des Commandlets, und Sie kriegen eine Hilfe, eine ausführliche, in der sich die PowerShell sozusagen auch selbst dokumentiert. Ja.
Bitte. Man kann solche Installationen auch in der Sprache
machen. Ja. Also da gibt es ein Sprachkit dazu quasi, und dann hat man es in der jeweiligen Sprache. Gibt es, ich weiß jetzt nicht, wie viel, ich habe es gar nicht geschaut, aber es gibt mehrere. Ja. Also nicht nur Deutsch, auch.
Dann hast du die CMDL als Deutsch?
Nein, aber die Hilfe ist Deutsch. Na, Gott sei Dank, das war ja ein Drama. Ne?
Ja, das ist ein Drama, das wäre ein Drama, aber das
Get Help, ja. Get Help, das Commandlet war Get Help und der Alias heißt Help. Ne? Und damit ist das auch also relativ transparent. Ja. Was nun zu beachten ist, wenn man damit anfängt, ist, dass die PowerShell per Default keine PowerShell-Skripte ausführt. Ja. Warum? Als Security-Überlegungen, nicht, dass man nicht wieder einen Love Letter produzieren, gibt es eine sogenannte Execution Policy. Die steht also irgendwo in der Registry, die kann ich ersetzen und ich kann nachschauen, wie es gesetzt ist, indem ich sage, Get Execution Policy, kann ich nachschauen, wie es gesetzt ist. Und normalerweise ist es All Signed gesetzt. Was heißt All Signed? Alle PowerShell-Skripten müssen signiert sein, und zwar mit einem Zertifikat, das von der lokalen Maschine stammt, und dann kann ich es ausführen. Ja? Wenn man aber sozusagen ein bisschen herumbasteln wird, dann ist das eher ungeschickt und deswegen sollte man mit Set Execution Policy vorher das vielleicht umstellen. Weil sonst muss man jedes Skript extra sein. Seinen kann die PowerShell in sich selber auch, da gibt es einen Zeiler, zwei Zeiler, mit dem ich also quasi ein Skript signieren kann und damit wäre es auch quasi ablauffähig auf der Lokalmaschine, auch wenn diese Policy eingeschaltet ist. Policy normal heißt, All sein. Ja? Also defaultmäßig muss signiert sein. Auf der Shell selber können Sie immer tippen, ja? Aber wenn Sie ein TS1-File ausführen wollen, dann müssen Sie das umstellen, weil sonst geht das nicht.
Nicht eigentlich, dass ich von der anderen Maschine rennt.
Bitte?
Nicht
eigentlich,
dass
ich jetzt
interessiert,
dass ich
von der anderen Maschine
rennt. Genau. Das geht das nicht. Ich muss schauen, dass ich das Zertifikat, mit dem ich signiert habe, zumindest den öffentlichen Teil davon, ja? Also nicht den privaten, sondern den öffentlichen Teil dort habe. Genau.
Also die kann man sich aber ohne größeren Aufwand nicht ein Ding schreiben in einem Programm, das kann auch jeder beliebige Maschine drauf.
Ja, außer wenn ein Zertifikat ist, dass der Maschine schon drauf ist, ne?
Oder ein Domain, ne?
Okay. Oder ein Domain, wo ich Zertifikate ausrollen kann, ja. Oder ich habe eine Group Policy, die mir das Umstellen von der Geschichte erlaubt wird, von dieser Execution Policy. Okay. Ja. Aber grundsätzlich, richtig, eine Security-Überlegung, was man meistens macht, zumindest bei den wenigen, die schon einsetzen, also produktiv einsetzen, die schauen, dass die Zertifikate draußen sind. Ja. Also ich kenne eine Organisation, die das ein bisschen einsetzt, ja, und die schauen halt, dass ein Zertifikat draußen haben, weil sie brauchen sowieso ein Zertifikat mit dem Signieren, ja, also wo sie halt die privaten Schlüssel dazu haben. Ne. Okay, also wie gesagt, die Geschichte fängt immer an, Name, also Verb, und dann was will ich davon haben. Ja. Und es gibt einen lustigen Befehl, der heißt Get Command, da kriege ich die Liste aller Commandlets. Ja. Ich würde sagen, vielleicht dann machen wir da mal diese PowerShell laut, weil sonst ist das alles ein bisschen so abstrakt. Ne? Also, bei mir geht es relativ schnell, das Starten der PowerShell, hängt aber auch mit dem RAM ein bisschen zusammen. Ja? Ich habe vorher nicht so viel RAM gehabt, ich sage Ihnen, es ist nicht so schnell gegangen. Ja? Also,
das wie viel ist jetzt drin?
4 Gig.
Achso,
nein, vorher habe ich an so einen Sony gehabt, da habe ich gerade mal eins gehabt. Und da ist wirklich ein bisschen zäh. Und vor allem das erste Starten, wer muss das ganze .NET Framework hochziehen. Ne? Und das ist das, was ein bisschen war. Nein, aber das muss man schon erwähnen. Ne? Also das ist wirklich schon ein Impact. Ne? Manche können es, ich mache gut, das Environment nicht so leicht nutzen. Ne?
Mit 64 Bit Maschinen, ne?
Nein, mit.
Ja, mindestens.
Ja. Okay, jetzt haben wir gesagt, wir haben da verschiedene Commandlet. Er hat einmal Commandlet Completion, das heißt also, wenn ich bis zum Minus mich richtig getippt habe, kriege ich halt alle möglichen fertigen Optionen. Und er hat auch unter Anführungszeichen eine Parameter Completion, was auch sehr hilfreich ist. Das heißt, wenn ich da jetzt sage, get help zum Beispiel nicht und ich weiß jetzt da kein Parameter, dann mache ich ein Minus und er sagt mir, was für ein Parameter das gab es. Und schlagt mir dann vor, was müssten für ein Parameter. Nicht? Genau. Und da können wir jetzt sagen, was weiß ich, get help und damit kriegen wir mal die allgemeine Hilfe, wobei, wir haben gesagt, verlinkt sind schon sehr viele Befehle. Wenn ich sage CLS, nicht, ist das verlinkt oder LS ist verlinkt, ja, wo wir gesagt haben, diese ganzen Befehle sind eigentlich jetzt nicht die Originalbefehle, sondern das sind eigentlich Aliase, die da in der Struktur drinnen hat. Ja?
Zum Beispiel zu irgendeiner Batch-Datei, die du geschrieben hast, ein normales Cross-Batch aus dem XP da so ab und rein, die laufen lassen, aber soweit nicht verlinkt.
Nein. Also da muss man dazu sich ein bisschen überlegen, wie das abläuft. Ja, du kannst, da gibt es ja eine Ausführungsreihenfolge. Ja? Ich habe da, bin ich ein bisschen in dem Bereich nicht. Da haben wir das, eine Ausführungsreihenfolge, wo er überprüft, was das jetzt quasi ist. Ja? Und das Erste, was er tut, ist, er schaut, ob es ein Alias ist. Ne? Das haben wir gerade festgestellt. Das Zweite, was er tut, ist, ich kann selber auch Funktionen schreiben. Also da kann ich quasi kleine Stickerl von PowerShell zusammenstellen und die kann ich mit einer Art Funktion aufrufen, damit ich dann quasi das, was das macht, halt mit einem Befehl kriegen kann. Ich kann Commandlets aufrufen und dann schaut er aufs Filesystem hinaus. Ne? Dann schaut er, ist das jetzt ein Exe, was ich da aufgerufen habe. Wenn ich sage fi-config, dann geht das sehr wohl. Ja? Allerdings ist das sozusagen dann halt auf der Command-Ebene. Ne? Also ich kann sehr wohl auch irgendwelche Befehle, die auf der Command-Ebene draußen sind, nicht aufrufen. Ne?
Das ist ein Commandlet zu beschreiben.
Ja. Genau, ist eine Folie in der Reihenfolge.
Genau,
dann passt das. Ja. Und dann erst sozusagen kann man den Skript, das heißt, ich kann aus der PowerShell heraus auch meine Skripts natürlich wieder starten, PowerShell-Skripts. Ja. Und am Ende gibt es dann halt irgendwelche normalen Files. Ne. Wenn ich dann sage, was weiß ich, invoke-item zum Beispiel, startet man dann das immer die zugehörige Datei.
Das heißt, wenn man der falsche Item aus die item-config hieße,
dann hätte ich das ausdrückst, mein Extens, hätte ich überholt. Ja, genau.
Das tut jetzt schon item-config und
Datei. Dann muss man auch dann
ja. Datei und Windows braucht. Außer du bist ausgerannt.
Genau.
Das heißt doch, dass ich aus der PowerShell heraus schon um alle Vue-Skripte in PostScript zum Beispiel starten kann und Vue-Skripte auf B-Skript.
Genau, korrekt. Ja. Also ich kann das schon ein bisschen interoperabilitätsmäßig betreiben, wobei ich kann jedes Exe aufrufen, ist wurscht. Ja. Also da gibt es keine. Also ich meine natürlich Self-Kontrollisten eingeschränkt natürlich nicht, weil ich Berechtigungen drauf habe und so, das natürlich. Ja.
Kann man ganz einfach sagen, geht es an einen Kreis, der arbeitet mit DOS-Kommandos, dann arbeiten die.
Naja.
Das gibt es ja nicht mehr, CMD.
Ja, CMD meinen Sie. Fast, weil sehr viele Aliases sind sehr ähnlich den DOS. Ja. Wir können ja schauen, nicht? Da gibt es einen Befehl, der heißt überraschenderweise GET. Du hast nämlich fast alle, ich würde sagen, das sind 50% der Befehle fangen mit GET an, nicht? Und dann hinten noch, was wir haben. In unserem Fall sagen wir GET Alias, nicht? Wenn wir da jetzt wieder unser Clear-Skin machen, was auch schon verlinkt ist. Nicht? Wenn ich sage GET Alias, dann kriege ich die Liste aller verlinkten Befehle. Ja? Also, was weiß ich, Clear-Screen, ich habe CLS herausgenommen, nicht? Und, oder Copy oder GET Content oder CD oder was halt immer halt so irgendwie üblich ist, nicht? Remove, Directory, ClearScreen in dem Fall, wer ClearHost, nicht? Das war sozusagen das Command, das auch ClearHost ist. Ja. Dir zum Beispiel GetChildItem. Also der richtige Befehl fürs Dir heißt eigentlich, gehen wir da vielleicht in ein Work-Verzeichnis und wenn ich da sage GetChildItem, das war also sozusagen der richtige Befehl, der eigentlich Dir sozusagen widerspiegelt. Nicht CD, das war jetzt aber nicht CD, sondern das heißt eigentlich Set Location. Nicht? Das heißt Set Location und ich sage PowerShell Verzeichnis, dann bin ich da drin. Nicht? Also Set Location war eigentlich das Commandlet, aber es ist einfach irgendwie korrekt CD sagen und ich bin auch gut. Ja. Und das ist das, wo man sich am Anfang ein bisschen daran gewöhnen muss, dass man also quasi immer jetzt mit der PowerShell versucht zu arbeiten. Weil sie kann schon wesentlich mehr. Also das ist schon wesentlich eleganter. Ne?
Also CMD-Lets sind Files. Wer ist eins Files?
Commandlets?
Ja.
Nein, das sind sozusagen Commandlets, die in dieser Library drinnen sind.
Aber ich habe da gesehen, die Elias, das gibt für CD oder sonst was. Für Type war Get Content und BS.
Achso, Get Content, ja. Also das,
was und BS1 da war das dann.
Na, PS1, was ich jetzt gehabt habe, ja. Das war einfach Get Content ist ein.
Also das
sind einfach nur, da sind einfach irgendwelche PS1-Skripte drinnen. Ja,
das ist nicht im Kopf, dass das eine Directory-Liste.
Nein, das ist nur eine Directory-Liste. Ja. Ja. Aber ich kann schon sagen, nicht? Ich kann jetzt sagen, Sie haben gesagt Get Content zum Beispiel, jetzt sage ich nur Get Content und da soll man halt auch sagen, zum Beispiel, was auch gibt, nicht? Was auch nicht uninteressant ist, iTunes, nicht? Place Moose Jazz, man kann sich ja den iTunes mit PowerShell automatisieren, als Beispiel. Ja. Also damit liest man mal den Inhalt von dieser kleinen PowerShell-Geschichte aus. Ja. Das geht insofern, weil diese iTunes-Geschichte ein COM-Objekt ist und das kann ich benutzen und kann die Methoden von dem COM-Objekt machen. Also die PowerShell kann alle bestehenden COM-Objekte sehr wohl nutzen, weil sie das zuerst angesprochen haben in Bezug auf Windows Scripting Host. Das heißt, ich kann Windows Scripting Host so nutzen, indem ich sage wscriptexe und dann das Scripting Host File. Ich kann aber auch die Scripting Host Objekte nutzen, wenn Sie wissen, was ich meine. Da gibt es ein Netzwerkobjekt und ein Shell-Objekt und so weiter. Die kann ich auch nutzen, aber halt auch so nicht. Einfach indem ich sage, machen wir das Ding. In dem Fall, was macht er da? Er spielt halt, er macht ein neues iTunes-COM-Objekt und startet da irgendein URL und mit dem tut er da halt spielen. Ja. Also, nur halt so ein bisschen zum
Hören. Das ist auch schon gefahren.
Nein, irgendwie, ich spiele damit, weil das URL schlecht hat. Okay, also, Commandlet und wir haben einen Befehl, der heißt getCommand. Da kriegen wir dann auch alle Befehle heraus. Also wenn wir jetzt nicht nur die Command-Aliases haben will, sondern alle Commandlets, dann sieht man da, das sind in etwa da alle Commandlets. Ne? Und ein erkläglicher Teil der Commandlets ist get. Es gibt dann noch viel mit set. Ja? Und dann gibt es noch ein paar kleine da vorne und hinten. Das sind dann nicht mehr so viel. Ja? Aber es ist relativ überschaubar. Für das, dass das also eine relativ umfangreiche Sprache ist, ist das nicht so tragisch. Ja? Weil alle ja mit Get anfangen, sie machen am Minus und dann sagen sie Tab und suchen sie den, der möglicherweise dorthin kommt, wo sie hinwollen.
Ja. Sie haben gesagt, dass diese Commandlets alle auf einen PowerShell-Provider
drauf sitzen.
Ja. Auf welches drauf sitzt, weiß man nicht.
Oh ja. Also diese Befehle sind so geschrieben.
Export Lias und Export CXMX, ja. Ist das dasselbe? Nein. Als Export hast oder woran?
Nein, Export ist immer, vorne das Verb und hinten noch das Hauptwort, um das geht. Ja?
Ist das jeweils ein Provider?
Nein, das ist ein Commandlet. Alle diese Befehle sind Commandlets und normalerweise funktionieren fast alle Commandlets auf allen Providern. Ja? Also alle Commandlets sollten grundsätzlich so geschrieben sein, dass auf alle Provider funktioniert. Wir können schon nachschauen, welche Provider das gibt. Nicht? Wir können sagen, get PS Provider. Ja? Wie auch sonst, get PowerShell Provider. Und das sind die Provider, die momentan in dieser PowerShell verfügbar sind. Nicht? Ein Provider ist, ich kann in die Aliases reingehen, ich kann in die Environment-Variablen einsteigen, ich kann auf meine Files da, auf mein Filesystem gehen, ich kann in den Function sozusagen Store reingehen, ich kann in die Registry gehen, ich kann in die deklarierten Variablen reingehen und ich kann auch in die Zertifikate reingehen. Also das sind momentan Provider, wobei wir kommen da noch hin, aber das sind die Provider, die da irgendwie sozusagen zur Verfügung stehen. Mit getCommand kriege ich mal die ganze Liste, haben wir gesagt, und ich kann einmal schauen, in etwa was für Commandlets da sind. Wobei Funktionalität immer Verb und dann hinten noch das Objekt, um das es geht. Ja, und damit kann man ein bisschen was anschauen. Was jetzt sozusagen das Elegante an der Geschichte ist, ich kann diese ganzen Objekte, die da auskommen, da mit meinem getChild-Items, von wo immer die auch kommen, ob das jetzt ein Registry-Objekt ist oder ob das jetzt ein Filesystem-Objekt ist, die kann ich erstens pipen, das ist einmal das eine, ja. Ich kann es also über Pipe schicken und kann damit was machen. Ich kann aber noch etwas anderes tun, nämlich ich kann mit einem anderen Commandlet nachschauen, welche Methoden und Properties hat das. Und dieses Commandlet, das man nachschaut, was für Methoden und Properties das Objekt hat, das heißt getMember, ne? Der relativ überschaubar ist getMember. Und es listet mir alle Methoden und Properties von so einem Objekt auf. Ne? Wenn wir dann nochmal in unsere Shell gehen und ich sage jetzt, also ls bzw. getChildItem, ich meine, GC ist eine ähnliche Variante des Themas, ne? Machen wir dann nochmal ein Clear-Screen. Wenn ich jetzt sage, bleiben wir beim ls, da kriege ich jetzt alle Files, ja, die wir da drinnen haben. Und jetzt kann ich diese Files hernehmen und kann das pipen. Ja? Pipen kennen wir nicht, pipe. Und jetzt tue ich quasi alle Pipen, brauche ich nicht mehr reichen ein Objekt, ich will quasi nur alle Methoden und Eigenschaften haben die das Filesystem Objekt kann. Ja? Und dazu kann ich sagen, get member. Das war das, was wir zuerst gesehen haben. Ja? Und wenn ich das mache, dann sehe ich, dass dieses File-Objekt, da gibt es also zwei verschiedene Arten von Objekten drinnen. Es gibt ein Directory-Objekt drinnen und es gibt ein File-Objekt drinnen. Ja? Und in Abhängigkeit dieser beiden Objekte kennen die verschiedene Sachen. Nicht? Das File-Objekt kann zum Beispiel Copy to. Das kann Create, das kann Create Text sein, das kann Decrypt, das kann Encrypt, das kann Move to, das kann Open, das kann Read Open Text, das kann Refresh. Nicht? Das hat einen Haufen Properties mit Länge, mit Fullname. Ich kann überprüfen, ob es existiert mit einer Methode, ich kann mir den Pfad auslesen und so weiter und so fort. Ja? Das heißt, das ganze Ding ist jetzt nicht irgendwie einfach nur das String, ja, zu dem File, sondern das ist das ganze File mit allen Eigenschaften und allen Methoden und allem, was gibt. Ja? Und das ist das, was wirklich elegant ist. Ich kann da quasi nicht nur den Namen wie bei einer Unix-Shell da weiterschicken und da muss ich mir irgendwas zusammenbasteln und muss das wieder rausfinden, sondern ich tue das ganze Objekt weiterschicken und kann mit dem ganzen Objekt arbeiten. Insofern ist der Befehl getMember extrem wichtig, weil der listet mir von jedem Objekt alle Methoden und Eigenschaften auf, die es hat. Das heißt also, das getMember ist aber unglaublich wichtig, weil damit weiß ich überhaupt, was das kann und was das hat. Okay.
Da kann ich was fragen.
Selbstverständlich, immer.
Das sind Methoden.
Ja.
Ich habe jetzt gesehen, das sind Methoden aus dem Framework. Also wie gesagt, gesehen.
Genau, ja.
Das kann man aber oft unterladen. Also die gibt es in mehreren Versionen sozusagen mit verschiedenen Anzahl von Parametern. Geht das da?
Die exponieren quasi nur eine Variante davon.
Eine Variante,
genau.
Die komplizierteste wahrscheinlich.
Ich würde nicht einmal annehmen, ich würde vielleicht sogar sagen, die einfachste. Die brauchen nicht viel Parameter mitgeben, sondern es ist üblicherweise so irgendwie das Einfachste vom Einfachen meistens. Ja. Also eher das Commandlet sozusagen gibt eher die einfache Variante wieder. Das ist eher die Intention. Was man jetzt natürlich noch kann, ist, ich kann jetzt mit dem Befehl New Object auch neue Objekte machen. Ja. Das können jetzt Objekte sein, die aufgrund von irgendwelchen Add-ins schon in der PowerShell sind, zum Beispiel jetzt mit, können wir uns noch ansehen, über einen SQL Server 2008 da, den kann man mit der PowerShell komplett administrieren. Ja. Und da zum Beispiel gibt es Objekte Datenbank. Da sage ich, neues Objekt vom Typ Datenbank und schon haben wir eine neue Datenbank. Ja. Aber es kann auch ein Objekt sein wie da, SystemD, das ist ein Objekt aus dem Framework, ne? Und ich mache mir jetzt ein Datums quasi Objekt mit allen Eigenschaften, die das Datumsobjekt halt so kann. Ja. Also getMember listet man alle Eigenschaften von Objekten auf und NewObject, mit denen kann ich halt beliebige so Objekte erzeugen. Wie gesagt, ich kann so Dinge exekutieren. Ein paar Dinge, die vielleicht noch interessanter sind. Variablen fangen immer mit Dollar an, das ist so per Default, ja. Und denen kann ich halt was zuweisen. Und das kann natürlich auch Access sein oder sowas. Ne? Und das, was dann da in meiner Dollar-Variable drinnen ist, ist immer ein Array von Strings. Wobei jeder String natürlich wieder ein Objekt ist mit seinen allen Eigenschaften und Methoden. Ne? Das heißt also, defaultmäßig sind es gleich wieder sozusagen String-Arrays, aus denen ich dann sozusagen die Sachen wieder raussuchen kann oder rausfiltern kann. Das kann ganz interessant sein, indem man halt mit ipconfig und Regular Expressions relativ schnell eine IP-Adresse rausfindet oder sowas. Ja. Okay, was noch interessant ist, wie unter Unix, der aktuelle Pfad ist nicht sozusagen immer im, also der momentane Pfad ist nicht im in der Path-Environment-Variable. Das heißt, also ich muss immer entweder Punkt Slash geben, damit er sozusagen im lokalen Verzeichnis eine Datei findet und ausführt und anzeigt. Ja, also ist nicht standardmäßig drin. Ist auch wieder so ein bisschen ein Security-Thema. Gut, das haben wir eh schon ein bisschen vorgegriffen zuerst, weil die Frage gekommen ist wegen der Ausführungsreihenfolge. Nicht? Also wir fangen mit den Aliasen an, über die Funktionen Commandlet bis zu den einzelnen Files.
Eine kurze Frage zu Execution von was anderem.
Ja.
Das ist immer synchron Execution, oder?
Genau.
Das heißt, wenn ein Exit-File aufruft, dann warte
ja.
die Shell so lang, bis das Exit terminiert.
Korrekt, ja. Das ist auch eine Verbesserung in der CTP 2.0, also momentan gibt es eine Community-Preview von der VShell Version 2.0 und dort ist eine substanzielle Verbesserung, dass ich quasi ja asynchron laufen kann. Ja. Das haben sie dabei in der Ansage noch nicht so drin gehabt. Damit man bei den Objekten jetzt nur ein bisschen weiter tut, ich kann natürlich ganz normal auch alle anderen COM-Objekte am System nutzen. Ne? Das Beispielchen ist vielleicht eh bekannt, Navigate2, ne? Das kennen wir, das ist ein Objekt, also eine Methode des Internet Explorers und damit kann ich halt irgendwo hin navigieren. Ne? Ich meine, das können wir auch da, was mal mit Copy-Paste, von brauche nicht bieten, kurz rauskopieren und einmal auf der Shell ausprobieren. Wir benutzen aber damit ein COM-Objekt, ne? Das muss uns klar sein. Wir benutzen ein ganz normales COM-Objekt, das wir da einfach sozusagen bauen. Ja? Jetzt haben wir den Internet Explorer quasi im Hintergrund und wenn ich jetzt nachschauen will, der ist in der $IE-Variable, wenn ich jetzt nachschauen will, was jetzt der für Eigenschaften hat, dann kann ich das wieder nach get Member, nicht? Sozusagen weiterschicken und schauen, was der jetzt kann. Der Internet Explorer, nicht? Der da in der Variablen jetzt drinnen steht. Ja? Und da gibt es jetzt natürlich dieses Navigate2. Sehen Sie das? Da ist diese, wo haben wir es jetzt? Ich habe es gerade gehabt. Navigate2. Genau. Das ist quasi die Navigate2-Methode, die ich dann benutzen kann. Und das ist quasi die zweite Zeile da in meiner Folie, nicht? Wo ich sage, okay, gehe halt dort oder dahin oder wo auch immer hin, ja. Und das ist natürlich damit in meinem Fall jetzt ein bisschen schwierig, weil dann nichts hinter, nicht? Oder weil ich da halt keine Zugriff habe, nicht? Aber wenn man da halt das dazu nimmt, nicht? Würde er jetzt dorthin navigieren und man sieht schon, nicht? Er sagt, Offline-Betrieb. Ne? Also er hat schon festgestellt, dass ich da nirgendwo bin, wo ich was tun darf. Ne?
Oh ja, das geht bekannt nicht in das Netz reingehen.
Aha, ist eh wurscht jetzt. Ja. Also es geht quasi dann nur eher um die Demo-Geschichte. Nicht? Und dann haben wir noch Visible, nicht? Ist eine Visible, ja, ist jetzt eine Methode, beziehungsweise in dem Fall ist es eine Property, und das setzen wir halt auf True und damit wird es halt dann der Internet Explorer halt sichtbar nicht und sagt, das wo du hin willst, haben wir leider nicht. Nein? Aber von der Idee her, glaube ich, ist es damit verständlich. Das heißt, ich kann, indem ich dieses Objekt erzeuge, mit dem GetMember einfach anschauen, was kann das alles und dann kann ich mir sagen, ja, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht oder was auch immer. Und ich kann damit vielleicht ein paar Dinge erledigen, die ich sonst nicht so leicht tun könnte.
Seit der COM-Objekt ist eigentlich nicht visible gestartet im
Internet. Nein, das hängt vom Objekt ab. Ja. Also das
ja, wenn man standardmäßig jetzt ohne den True.
Würde ich nicht sehen, aber das ist der Internet Explorer, der verhält sich so, per Definition. Ja,
ja, ja, das ist gesagt, dass es genauso ist.
Ja, und das, wobei Word macht das und Excel macht das auch. Ja. Aber das ist nicht, also das hängt mit dem Objekt zusammen, nicht? Weil die das so halt per Definition. Weil das per Definition so gemacht haben. Okay. Also, wir kennen alles Pipen, nicht? Und mit dem Pipe sind wir eben recht flott unterwegs, weil wir eben auch alle Methoden und alle Properties und so weiter ansprechen können. Und wir pipen eben, wie gesagt, immer das ganze Objekt. Das ist irgendwie das Elegante daraus. Wo dann immer ein bisschen trickier wird oder ein bisschen komplizierter wird, ist, natürlich kann diese Shell auch Variablen und die bleiben auch persistent. Also solange die Shell rennt, ist diese Variable da. Also diese Internet Explorer Variable ist jetzt noch immer vorhanden. Nicht? Und die kann ich auch wieder weiter nutzen. Oder ich müsste sie explizit halt zerstören. Nicht? Aber grundsätzlich bleiben sie mal da. Variablen beginnen immer mit Dollar. Es gibt alle möglichen Arten von Variablen. Wobei ich brauche sie nicht deklarieren, sondern sie impliziert, also sie deklarieren sich implizit. Ja? Also das heißt, die brauchst du nicht extra in der Deklaration machen. Und ich könnte dann auch irgendwelche komplizierten Variablen Namen nehmen, aber.
Ist das ist immer global?
Nein. Das Scope ist im Normalfall, wenn ich es jetzt wieder deklariere, global. Ja. Aber ich habe natürlich Funktionen und so weiter, wo ich dann.
Also du kannst in den Namespace.
Genau, dort ist ja in den Namespace gekappelt. die variablen Konstruktion. Ne?
Mit der Konstruktion hat sie hier.
Sie machen also die Option explizit in Windows 10 minus 9, kann ich nicht drauf.
Das heißt, Tippfehler sind eine Schmarrn.
Naja, macht eh, also wenn er was kennt, macht er Autocomplete. Das heißt, wenn sie eine Variable anfangen zum Tippen und sie fangen mit I an und sagen Tab, dann sagt das ihnen auch nicht. Also, so ist es nicht. Also ein bisschen was tut, aber es ist korrekt. Explizite, wie soll ich sagen, Casten in dem Sinne oder der. Kann ich nicht so leicht. Ja. Was haben wir nun? Ja, die Shell, wenn wir da ein bisschen weitergehen, hat eine oder mehrere Überlegungen, wobei das ist schon ein bisschen spezieller. Eine Variable, die für uns recht interessant ist, ist, es gibt sozusagen so einbaute Variablen, die irgendwelche Dinge tun. Ne? Unter anderem gibt es eine Variable, die heißt $_. Das sieht man öfter, wenn es irgendwelche PowerShell-Skripten sehen, und sie benutzen die immer. Diese $_-Variable repräsentiert immer beim Python sozusagen das aktuelle Objekt, das gepipet wird. Und das ist recht interessant, weil mit dem kann ich dann quasi alle Ansprechen, die sozusagen über diese Pipe laufen, und kann dann einzelne Elemente machen. Gut, die PowerShell als solches kann natürlich auch rechnen und kann verschiedene Dinge, das heißt, es gibt aber da zwei Arten von Modi. Ne? Es gibt sozusagen den Expression-Mode, wo er sofort auswertet. Und es gibt den Command-Mode, wo er quasi alles als String behandelt. Ja? Also wenn wir das vielleicht so ausprobieren, weil ich da auf der PowerShell sage, 2 und 2, dann rechnet man das aus. Ja? Klarerweise macht das ja Sinn. Ne? Aber wenn ich jetzt sage, write host, ja, dann schreibt er das raus und ich schreibe da 2 und 2 hin, dann ist das für ihn der String 2 und 2. Also das ist eigentlich per Definition in der PowerShell alles einmal ein String, ja? Außer wieder diesen Execution-Mode. Aber grundsätzlich ist einmal eigentlich alles ein String. Ne? Und dann erst sozusagen überlegen wir weiter. Weil wenn ich jetzt das anders wiederum mache, dieses write-host, indem ich das sozusagen irgendwie klammere oder irgendwelche uns davor setze, dann rechnen wir es wieder aus. Ja? Also dieses Klammer bedeutet exekutieren. Ja? Und das kann ziemlich spannend werden, diese ganzen Sachen. Ja. Also da muss man, und darum sage ich, dieses Buch, was die haben, ist interessant, weil es Anwendungsbeispiele bringt. Aber es gibt, wie gesagt, das eine mit dem Zauberer, wenn man es nicht einfällt. Ja. Was also genau diese Dinge, wo man dann denkt, das gibt es ja nicht, ich schreibe das da schon zum fünften Mal und ich mache da ganz was anderes, als was man nie gedacht habe. Ja. Also das ist recht interessant und
da gibt es definierte Reihenfolge.
Klar, ja, genau. Und da gibt es also alle möglichen Spielereien. Also es ist so interessant, und man kann so wirklich, man kann Unix-like Scripts schreiben, die kein Mensch mehr lesen kann. Das ist
sehr
fortschrittlich. Ja, und die Unix erfüllen sich zu Hause, ne? Dass ich den gewinne.
Ja, das Directory-Listing war ja auch schon so ein Vielfalt. Mit den Attributen und so.
Achso, lass mal. Ja,
genau.
Ja, genau. Und wie gesagt, es kommt halt dann auch drauf an, nicht? Auch das Beispiel da mit dem getDate, wenn ich sage write host und dann sage ich getDate, dann haben wir wieder das gleiche Verhalten, nicht? Weil das getDate ja jetzt ausgeschrieben wird, wenn ich es aber eine Klammer rein, nicht? Dann wird es wieder exekutiert und ich kann aber dann mit der Klammer sozusagen auch gleich eine Eigenschaft dieses Elements zum Beispiel heraus und indem ich sage halt, ich hätte gern den Tod, ja. Also, da kann man schon ganz lustige Sachen machen. Jetzt nehme ich das getDate, das liefert mir Objekt zurück vom Datum. Tschüss, Baba. Alles klar. Und jetzt nehme ich von dem Objekt systemDate das PropertyDate heraus. Ja? Und das schreibe ich jetzt mit dem write-host raus. Ne? Also, da kann man, wie gesagt, schon, wenn das ein bisschen mit Klammern und so und ein paar Punkten dazwischen, kann das schon ganz überraschende Ergebnisse bringen. Ne?
Ja, das wundert, dass da hinten die Property D außerhalb der Klammer steht.
Nein, weil es geht ums Objekt. Die Klammer bringt das Objekt zurück.
Und D allein bringt auch nicht.
Nein, das ist ja das String. Vorher, wenn ich getD sage, kommt nur das String raus. Sehen Sie?
Ich weiß, ja, aber wenn ich schreibe getD, dann das Ganze in Klammer.
Das habe ich eh da. Also das da. Ja, aber da habe ich ja nicht eine Property von dem ganzen Date, sondern das Default-Property, das rauskommt. Ne? Nämlich das ganze Datum.
Was ist denn die Klammer nach dem Date hinter das Y setzt?
Die Klammer nach dem Date hinter das Y. Sie meinen so. Na, da wird es nicht gehen. Also so meinen sie.
Ja,
okay.
Ja.
Hoppala, das war super.
Ja, jetzt auch.
Also es ist weder ein Commandlet noch eine Funktion. Er evaluiert sozusagen von innen nach außen, ne? Und jedes Mal sozusagen schaut er, was das für Type ist und was für Objekte sind, und wenn es eine Property oder Methode gibt, die das hat, dann macht er, und wenn nicht, dann sagt er Edge, ne? Und das war irgendwie nichts. Ne? Okay. Versuchen Sie es erneut. Ne? Ja, stimmt. Und insofern sage ich, es ist eben nicht so einfach, wie es jetzt ausschaut, weil eben gerade diese Geschichten da sind ein bisschen tricky. Ja?
War kein Problem, dass
du nur
wenn ich Text ausgeben möchte, kann ich mich darum sagen, setzen?
Ja, aber ich muss nicht.
Aber ich könnte, nein, man, das Geld denken,
Sie können
nicht.
Jammern,
ne?
Ja, ja.
Wenn ich das ausgeben will.
Ja.
Dann kann man das auch nicht.
Sie können nur machen, so.
Also sage ich nur, wenn das Punkt D jetzt ein Objekt gewesen wäre, zweiter Eigenschaften hat, muss dann auch wieder eine Klammer runter umsetzen, dann kann man damit Punkt nicht weiter
überlegen. Nein, müsste der eine Runde Klammer. Also wenn ich sozusagen immer.
Ein Objekt geklammert.
Ja, genau. Das ist irgendwie die Erkenntnis, ja. Gut. Ja, es gibt dann halt so Boolsche Expression, nicht? Es gibt True oder False oder True. Also Dollar True, Dollar False ist jetzt quasi das Boolsche Element da drinnen. Nicht? Okay. Was jetzt noch gibt, was ja irgendwie interessant ist, ich habe jetzt verschiedene Möglichkeiten zu iterieren. Ja? Und iterieren ist ja das, was man meistens braucht. Es gibt natürlich ein for each, ja? Aber das gibt es in zwei Ausprägungen. Einmal, dass ich quasi for each durchiteriere, wie wir es kennen aus dem Windows Scripting Host, tue ich einfach nicht weiter iterieren durch eine Collection und hole mir die einzelnen Objekte heraus. Aber es gibt natürlich auch umgekehrt die Geschichte, dass ich mit dem for each Befehl sozusagen alle die da der Pipe entlang hineinkommen, nicht, der Reihe nach ausgebe. In unserem Fall war das dann halt nicht. Indem ich da halt einfach CLS, indem ich dann einfach sage, 1-2-3, das war halt einfach irgendeine Objektansammlung und die schicke über die Pipe. Und mit dem for each jetzt hat er mal gleich das aus dem String rausgeholt, for each gehe jetzt eins nach dem anderen durch und da braucht er die geschwungene Klammer, weil das ein Statement-Block ist. Ja? Und über diesen Statement-Block haben wir zuerst schon gehört, gibt es diese $_Variable und die repräsentiert sozusagen jedes Objekt, das da drüber rein. Ja? Und wenn man das jetzt quasi nach dieser Methode oder nach dieser Geschichte machen, dann nimmt er jetzt der Reihe nach jedes her. Ne? Das heißt, ich hätte jetzt sozusagen aufgrund oder mit dieser Methode auch zum Beispiel, indem ich das ein bisschen variiere, mir einfach meine ganzen File-Namen, nicht, zum Beispiel ausgeben lassen. Nicht? Und damit habe ich meine File-Namen schon erinnert. Nicht? Also das heißt, über diese Geschichte kann ich einfach was reinpipen und mache mit den ganzen Objekten auf der Pipe, mit den Properties, die haben oder mit den Methoden, die haben, mache ich halt irgendwas. Nicht? Und das ist der untere Teil ist das, was finde ich sehr elegant ist, nicht? Weil da kann man sehr schnell unglaublich effiziente Dinge produzieren. Nicht? Weil das Pipe da zweimal, dreimal drüber und du hast schon alle möglichen Sachen. Du filterst das ein bisschen nur und dann hast du schon ein paar Sachen raus. Ja?
Aber sind nicht normalerweise noch eine einzelne Sort von Handlets, das wieder nicht an der Objektliste erwartet?
Das ist nicht immer so, weil mit diesem for each sozusagen greife ich jeden einzelnen an.
Ja.
So ist das, also wenn ich, Sie meinen, wenn ich das for each weglassen würde und einfach nur Dollar anders kann ich schreiben, oder?
Würde ich each schreiben, was weiß ich, wie hat der Write Command oder so?
Naja, das ist schwierig, weil wenn ich sage ls, weiß ich ja nicht, was für Objekte daherkommen, nicht? Wissen Sie, was ich meine?
Nein, normalerweise ist es wirklich dieser Type Command.
Das ist das Pipe, der Strich ist das Pipe.
Print Command.
Ein Print, ja, es gibt ein Write Host. Zum Beispiel, dann schreibt das auf dem Hosting. Braucht man aber eigentlich nicht, sehen Sie, weil wir schreiben es ja trotzdem aus. Er schreibt sowieso alles auf die Ausgabe sozusagen.
Ja, das Dollar underscore macht gleichzeitig ein Print. Ne?
Er gibt den String quasi aus, ja? Genau.
Ja. Jetzt frage noch, jeder Pipe, die Objekttypen müssen alle gleich sein, aber was ist mit unterschiedlichen Objekttypen?
Solange die Properties und Methoden vorhanden sind.
Die gleich sein, ist wurscht.
Ist ja wurscht, ja.
Dann nehmen wir halt nur die Suche. Die Suchmenge,
die das kann, ja genau. Ja, ja. Also,
bestreut sie nicht dazwischen?
Nein, das war gut. Naja, solange der Name gleich ist, ist einem das wurscht. Ja. Aber sagen wir jetzt, wenn Sie sagen, sowas da nicht, Right Host zum Beispiel, das meinen Sie jetzt damit, nicht? Ist das,
ja.
Ist das richtig, was ich meine? Ja. Aber die Schwierigkeit ist meistens, ich will ja nicht immer nur alles haben, sondern ich will ja dann auch schon eingreifen, nicht? Und mit dem Statement Block ein bisschen filtern. For each ist jetzt ein Beispiel, ja. Das brauche ich, damit ich jedes einzelne auskriege. Deswegen in dem Fall nur das Herz an, ja?
Ja, ja.
Aber nachher gibt es dann noch ein Wer und dort wird es interessant, weil dann kann ich nämlich filtern. Ne?
Was ist alles auf dem LS? 1,50, 2,50, 3 hinschreiben?
Da? Und
das gleiche wie vorher.
Das gleiche wie vorher. Topala.
Ja, das macht uns ja keiner so.
Ja, genau. Aber wir könnten natürlich auch das Q schreiben, nicht? Was
wobei das
substanziell eigentlich das gleiche sein soll, aber nachdem das wieder String ist, jetzt weiß er nicht genau, nicht, was das ist, er schreibt, Benennung Q wurde nicht als Kommandofunktion oder Ausdrucksprogramm identifiziert.
Also müssen wir das unter Hochkomma setzen? Jedes einzelne?
Na, zumindest das Q, nicht, würde ich mal sagen. Als erstes Objekt in dieser Kette. Erst, die kann er nicht Gipfel heißen. Dann geht's wieder, nicht? Dann ist es für ihn ein String, damit ich das wieder irgendwie eindeutig finde. Weil sonst versucht das ja sofort als Kommandleiter oder sowas zu finden. Aber ich sage, das ist irgendwie ein bisschen die Tücke an der. Die liegt ein bisschen im Detail da, die Tücke. Okay, also, for each haben wir da jetzt, nicht, wo wir da quasi durchdrehen, oder die Pipe. Und wie gesagt, ich finde halt, die Pipe ist um einiges eleganter. Selbstverständlich gibt es Conditions, nicht? Und das geschwungene Klammer ist immer ein Statement-Block, nicht? Also ich kann sagen, one test so und sowas. Dann kann ich aber auch gleich sagen, ein String, ich brauche gar nicht hinschreiben, write String oder so, die schreiben einfach hier und da schreibt man raus, nicht? Also die brauchen gar nicht großartig herum, weil es eh alles der String ist und wenn ich ein String hinschreibe, dann kommt man dort vorbei und da schreibt man raus, nicht? Also das ist relativ elegant, nicht? Oder da, nicht? Dann mache ich halt ein neues Item vom Typ Directory oder was halt mein Verzeichnis dann. Ja? Also so kann man da ein bisschen damit jonglieren. Ja? Klarerweise gibt es natürlich andere Lupenkonstruktionen auch, du weil, du ein Ziel und so weiter. Aber das ist gar nicht so das Interessante. For each iterieren wir durch eine Collection durch, nicht? Mit einem Statement-Block, beziehungsweise for i gleich 1, 2, so und so weiter, also einfach nur so normale Repeat-Schleifen gibt es natürlich auch nicht. Was das Ganze natürlich noch interessanter macht, Arrays sind natürlich auch verfügbar, nicht? Und Arrays kann ich ganz leicht erstellen, indem ich einfach eine Aufzählung nehme und die halt einer Variable zuweise, dann ist das schon ein Array, nicht? Und mit 0 fängt das halt an, nicht? Beziehungsweise was interessant ist, ich kann auch mit negativen Zahlenwerten eingehen, da fangen wir dann von hinten zum Zählen an. Nicht? Also wenn ich sage minus 1, nicht? Dann habe ich sozusagen das letzte Element bis zum minus dritten bis zum drittletzten Element. Ja? Also der kann quasi auch von hinten sozusagen anfangen zu zählen. Negativ kommt also quasi immer von hinten.
Gibt es
mehr dimensionale Arrays? Nein, dimensional auch. Also es ist so vom Sprachumfang, mir kommt es, also da ist der Scripting-Host wesentlich eingeschränkter. Ja? Also die haben ja sehr lange daran herumgebastelt, nicht? Da hat ein Herr bei der Federführung beteiligt, dessen Name mir jetzt entfallen ist. Ja? Aber die haben da, ich glaube, drei, vier Jahre, also relativ lang herumgebaut, damit das also wirklich relativ spruchreif, also relativ gut ist. Das ist nicht so eine Schnellschussgeschichte, da ist das Scripting-Host wesentlich schwächer von dem, was er kann. Ja? Also von der Funktionalität ist er wesentlich eingeschränkter. Ja? Okay, was haben wir nun? Ich kann das, was rauskommt, auch irgendwie formatieren. Ja? Das heißt, ich habe Format List, Format Table, Format Write, Format Custom. Das heißt, ich kann das, was da mit LS rauskommt, das ist schon defaultmäßig formatiert. Aber ich kann das natürlich sehr wohl noch über irgendeinen Formatbefehl laufen lassen und da gibt es mir sehr viele, nicht? Und ich kann das dann halt in verschiedenen Formaten halt rausschießen. Ja? Und ich kann dann sagen, wie das ausschauen soll, welche Überschriften das haben und so weiter und so fort. Also Format gibt es auch sehr vielfältige, um die ganzen Ausgaben ein bisschen zu steuern und auch ein bisschen damit umzugehen. Ja, Aliens, haben wir gesagt, kann man auch setzen. Und wir können verschiedene Orten sozusagen setzen. Nicht? Eine Geschichte wäre zum Beispiel Set Alias, können wir machen, Set Alias in unserem Fall halt Notepad, nicht? Ist gleich, beziehungsweise ist einfach nur Notepad-Exe. Nicht? Und was man jetzt sagt, NP, habe ich schon unser ISO schon da. Also da kann man sich relativ schnell, wenn man da was machen muss, damit agieren. Man kann auch interessanterweise auch andere Dinge tun. Was haben wir denn da drin? Da haben wir irgendwo eine Textdatei, bitte mal ein, oder? Genau. Resttext, das ist ein Ergebnis. Ich kann auch sagen, invoke item, dann nimm das sozusagen die dafür vorgesehene Applikation, die aufgrund der Endung sozusagen dafür zur Verfügung steht, weil es ein Keyword ist. Ist das halt in dem Fall auch der Texteditor nicht, und der sagt man halt dann das an, was damit irgendwie sozusagen dazugehört. Nicht? Und das geht natürlich mit Excel und so weiter genauso. Nicht? Da muss man halt ein Excel auf.
Also ist Resttext allein nicht gegangen, wenn ich das Invoke-Halte wegschließe.
Aha, popular. Kann man. Man muss sagen, was ist das? Also das kennt er nicht, nicht, weil es kein Commandlet ist und kein Ding. Und
ich
dachte,
der
Herr
irgendwo, dass
er
zuletzt
ist
Punkt
Schrägstrich Rest. Sagen wir es einmal, das war die einzige Möglichkeit, die ich mir auch einlegen lassen würde. Ja. Also dann muss man sagen, Punkt Slash, ne?
Genau.
Ja. Ja. Das ist ein Aber es ist lustig, ne? Also ich finde das recht lustig. Ja, man kann das Ganze mit Funktionen setzen, ne? Weil die Set Location eigentlich mehr erfordert, nicht? Wenn ich also sage CD, nicht? Da brauche ich eigentlich also eine Funktion da drinnen. Okay, wir haben eh schon angefangen mit diesen Providern zuerst. Also grundsätzlich gibt es Provider in dieser Shell und auf die komme ich mit getPS-Provider. Das haben wir schon mal gehabt, wenn wir da zuerst so ein bisschen vorgegriffen haben. Nicht? Das heißt, wenn ich sage also getPowerShell-Provider, dann liest er dann mal alle möglichen Provider auf, die ich habe. Und ich kann jetzt mit jedem dieser Provider ein Drive bauen. Nicht? Das heißt, also ich kann ein eigenes Drive bauen, wo ich dann halt dann auf Teile von so einem Provider zugreife. So wie ein Laufwerksbuchstaben halt quasi dort irgendwo hinein, wenn man das irgendwie so formulieren will. Nicht? Das heißt, ich könnte jetzt direkt, wenn ich will, dort hineingehen mit Set Location bzw. CD, was ja das gleiche ist. Und könnte sagen, ich möchte gerne in den Certificate Store zum Beispiel hineinsteigen. Ne? Das ist also Get Child Item, wenn wir korrekt sind mit den Commandlet. Und dann können wir sagen Cert, weil so heißt zum Beispiel unser Certificate Store. Und dann können wir in den Certificate Store zum Beispiel reingehen. Und jetzt kann ich wieder ganz normal wie vorher auch mit dir oder LS oder eigentlich Get Child Item bzw. CD oder Set Location zum Current User in seine Zertifikate einsteigen. Und wo bin ich hingegangen? Achso, ich bin jetzt hingegangen, ich habe nicht so Get Child. Also Get CD Cert, ne? Und dann kann ich da reinsteigen, dann kann ich sagen LS, dann kann ich sagen CD Current User, LS, dann sehe ich meine Zertifikate, ich kann reingehen in die Root-Zertifikate, zum Beispiel sage LS. Und dann sehe ich meine Zertifikate, die da drinnen sind. Ne? Und das geht natürlich mit allen Providern. Ob das die Registry ist, ob das die Environment-Variablen sind, ob das die normal informiert deklarierten Variablen sind. Ich kann immer mit den gleichen Befehlen spielen. Ja? Und, wie gesagt, es gibt mittlerweile auch eine sogenannte Community-Extension. Das ist also auch so ein Add-in, so ein Snap-in. Und mit dem kann ich diverse andere Dinge ansprechen. Die kommen, da haben dann so ein paar Leute, haben sich das zusammengesetzt und haben da ein paar Sachen basteln. Und da kann ich zum Beispiel das MSI Store angreifen mit Get Child Item bzw. LS. Ne? Und kriege außer was für Sachen installiert sind auf meinem System, ne? Und solche Dinge. Also das ist recht elegant, weil ich immer die gleichen Befehle nutze. Ne? Das macht es ja recht einfach unter Anführungszeichen. Ne?
Wie schaut das aus mit den Informationen, die man sich dann raussucht mit dem Export aus der PowerShell?
Naja, das was da jetzt rauskommt, weil ich da sage LS, da muss ich ja schauen, was das überhaupt ist. Nicht? Das heißt, ich muss mit GetMember sowieso mal nachschauen, was das ist. Nicht? Und wenn ich das sehe, das sind in meinem Fall halt Zertifikate, die haben halt ganz andere. Export hat das Zertifikat als Methode. Ja?
Mhm.
Aber das hängt natürlich vom Objekt ab, nicht? Je nachdem.
Also wenn das Objekt als Methode kein Export hat, kann man das exportieren von
das Export, was Sie da drinnen gesehen haben, exportiert nicht das Objekt, sondern das ist da kann ich Export von allen Aliases sagen oder so.
Nein,
das
geht um die Information, nicht ums Objekt, sondern
um den Inhalt, ja genau. Ja. Na, da kommt es doch an, nicht, ob ich da rein kann oder nicht. Ja. Also ich muss mal, normalerweise muss man sozusagen die Properties oder sowas, was ich halt brauche, zusammensuchen, nicht? Und die kann ich dann halt Export als TSV oder was auch immer. Mhm. Diese Dinge kann ich dann sehr wohl machen. Ja.
Also zumindest in der anderen oder sowas, in der TSV.
Genau, also das kann ich immer. Nicht? Was natürlich auch elegant ist, nicht? Wenn ich da jetzt, gehen wir wieder in unser C raus, nicht? Und was ich natürlich auch machen kann, ich kann sagen, ich kann get access control Resource Text. Das heißt, was ich damit rauskriege, ich kriege auch die Access Control Liste, was ja natürlich, wenn es mit dem Scripting Host schon mal gespielt haben, extrem mühsam ist. Nicht? Berechtigungen über den Scripting Host zu setzen, ist de facto, naja, ich meine, Kacke ist nicht oder sowas kann ich nehmen, aber das weiß man schon. Also ich kann nicht innerhalb vom Scripting Host bleiben, weil das halt meistens nicht geht. Ja? Also auch die Access Control Liste kann ich damit angreifen und auch setzen. Ja? Set Access Control Liste gesagt. Gut, ja, und ich kann dann sozusagen auch so eine Art Shortcuts bauen. Nicht? Ich kann mit getPSDrive habe ich sozusagen so Abkürzungen. Nicht? Also wenn ich da sage wieder CLS und ich sage jetzt getPSDrive, dann sehe ich, was schon jetzt sozusagen irgendwie verknüpft ist. Nicht? Wenn ich da jetzt sage CD Haki Local Machine, nicht? HK. Genau, wenn ich sage HK Local Machine, ne, dann kriege ich halt meine Registry, in einen darf man nicht rein, in den anderen darf man sehr wohl rein. Software, nicht, und da können wir dann genauso, da sind auch lustige Zeichen drinnen. Wer ist das?
Extension,
ja, das ist ein bisschen. Jetzt optimal nicht, und damit. Redemption. Irgendwas, ja. Okay, und da kann ich genauso hineingehen, nicht CD. Das ist der Redemption, nicht der den Beat dabei hat. Ja. Okay, was ist die reiner SC, das ist dieser Kartenleser und gibt es halt Komponenten und so weiter. Ne. Okay, also ich kann beliebige nehmen und dieses PS-Drive ist quasi nur ein Shortcut und ein Verweis dort hinein. Wo ich quasi solche Dinge, die kann ich natürlich auch selbst erstellen und wo ich dann dort mit hineingehen kann. Ja. Und damit haben wir sozusagen die Provider ein bisschen behandelt. Ich kann auch Snapshots laden mit @pss_snapshots oder mit getPSSnapIn kann ich sie sozusagen dazuhängen. Die PowerShell ist insofern erweiterbar, weil ich eben so SnapIns laden kann und manche PowerShells, die kann ich sozusagen so prekompilieren, wo die quasi schon drinnen sind. Beispiel Exchange. Ne? Dort ist das schon standardmäßig ein Teil. Das Exchange Snapping ist schon standardmäßig in die PowerShell sozusagen hinein, aber kompiliert sogar schon. Ja? Also das ist gar nicht mehr mit getPS und setPS, aber das ist sogar schon richtige Teilchen. Was ich Ihnen jetzt noch zeigen wollte oder will, ist, es gibt für die PowerShell mittlerweile schon ganz interessante Erweiterungen. Und zwar, es gibt das PowerGUI, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gesehen haben, aber das PowerGUI ist jetzt quasi eine sehr elegante Geschichte, wo man das PowerShell insofern erweitert hat, dass man jetzt sozusagen eine grafische Oberfläche fürs PowerShell erstellt hat. Ja? Deshalb bitte. Das Interessante dabei ist, dass ich quasi in der PowerShell sozusagen meine, ich weiß nicht, NTXVR heißt da, meine grafische Oberfläche habe, Local System, bleiben wir lokal, ist wurscht. Und was der jetzt tut ist, er nimmt jetzt irgendwelche Commandlets schon her zum Beispiel das Commandlet get node, das haben wir uns noch gar nicht angeschaut, nicht? Zum Beispiel. Wenn ich da sage get process, nicht? Hoppala, ein Minus brauche ich, man sieht das vielleicht, get process, kriege die Liste aller Prozesse im System. Ja? Und der hat diese Commandlet quasi eingebaut schon in einer grafischen Oberfläche. Und ich kann jetzt sozusagen, je nach Ebene, wo ich da klicke, irgendwelche schon vorgefertigten Aktionen, nämlich das sind die Methoden, die dieses Objekt unterstützt, die werden dort aufgelistet, beziehungsweise ich kann das dann auch in die entsprechenden Exportformate überführen und kann dann mir sozusagen das, was da drinnen ist, quasi als grafische Oberfläche in irgendeiner Form zur Verfügung stellen. Ne? Beziehungsweise ich sehe dann da hinten auch, was ist der PowerShell-Code, der für die einzelnen Knöpfe da sozusagen dahinter liegt und was da zu tun ist. Das heißt, die Idee dahinter finde ich ganz elegant, sozusagen, dass man irgendwie einen hat, der PowerShell schreiben kann und irgendwie die ganzen Admin-Sachen vorbereitet und einen vielleicht, der eher operativ ist, ne? Und der dann halt irgendwie, wenn ein Problemchen ist, aber Knopf drückt nicht oder so irgendwas kriegt. Also das ist ganz eine tolle Idee und extrem, ja, ich finde es extrem spannend. Ne? Was wir jetzt da vielleicht in der Form noch nicht so behandelt haben, ist, dass ich, ja bitte?
Wo ist das her? Bei diesem PowerGUI?
PowerGUI, ja.
Hat das jetzt nur so fortgeführte Geschichten?
Nein, Sie können dort selber auch Sachen einhängen. Dort auf der zweiten Seite von dem PowerGUI stehen einfach die PowerShell-Skripten. Das heißt, was man sieht, da sehe ich alle Drives, die es an meinem System gibt, aber auch dort geht PS-Drive, nicht? Was ich zuerst auch gemacht habe. Nur macht er das da drinnen und da hinten steht immer der zugehörige PowerShell-Code. Aber eher das, was er da auf der rechten Seite.
Das eigene Seite.
Ja, ja. Also Sie können da drinnen voll editieren. Ja? Sie können das verändern und können da drinnen eigene Sachen schreiben. Das heißt, Sie können hier einen neuen Node machen und dann können Sie sozusagen Ihre eigenen Sachen da reinhängen. Also die Idee dahinter ist quasi, so wie ich das verstanden habe, vielleicht gibt es auch anderes was verstanden, aber die Idee, verstehe ich, dass man sozusagen für diese Sachen, die da jetzt für die Administration notwendig sind, so eine Art Oberfläche baut, dass einer sozusagen, der wissend ist, das dort reinhängt und einer, der vielleicht weniger wissend ist, der noch operativ ist oder der halt irgendwelche Geschichten halt da abdeckt und Telefon sitzt oder so, der hat halt dort irgendwie ein paar Knöpfe drin und ein paar Dinge und macht das halt. Ne? So irgendwie ist meine Vorstellung der Thematik.
Das PowerGUI zum PowerShell dazu,
das ist eine andere Geschichte, muss man ist separat. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon was kostet. Also die Version, die ich habe, ist nur eine Beta-Version, da war das alles nur frei. Ich weiß nicht, also das ist schon hergestellt von jemandem. Ja. Und ist eine ich weiß nicht, ob sie jetzt ein Geschäft machen wollen draus oder nicht, das hat sich mir noch nicht.
Wenn man das alles verändern kann, dann muss ich
hier. Gebaut PowerGUI von Quest. Quest ist ja auch noch für sich nicht so schlecht. Nicht? Die haben immer lustig, aber meistens verlangen sie Geld dafür. Gerade Quest ist da nicht so zimperlich, nicht? Wenn sie diese Spotlight-Geschichten kennen. Nicht? Oder ich weiß nicht, was das heißt, die haben Spotlight für Exchange, Spotlight für SQL-Server. Genau. Also die haben tolle Überwachungstools. Ja? Und da gibt es zum Beispiel eins für Exchange, der das schon ganz toll aus. In Grafik siehst du, wo da deine Message-Queues sind und so. Und okay, was es. Ja? Frage jetzt mal.
Was ich PowerGUI Org sehe ich noch nicht.
Bitte?
Das gibt Org. PowerGUI Org gibt es auch.
Aha, vielleicht ist das, haben sie es in der Public Domain gestellt, ich weiß es nicht. Ja. Also meins war nur frei, da hat man das noch ganz normal benutzen können. Ja. Was ich jetzt noch sagen will, wenn Sie Interesse haben, das könnte man mal da hinten starten, und zwar der neue SQL Server 2008 lässt sich komplett über die PowerShell administrieren. Ja? Also wir können den einmal da im Hintergrund anstarten, das dauert eher Zeit, bis sich der. Das ist irgendwie nicht so günstig, oder? Naja, weiß ich nicht. Ha? Was ist mit meiner SQL 2008 Version? Aha, okay. Ist vielleicht noch irgendwie gerannt oder irgendwas? Und waren im Hintergrund. Ja, da können wir jetzt das RAM wenigstens ein bisschen nutzen. Ne? Ist ja toll. Und was in der Zwischenzeit noch ein bisschen zur Unterhaltung beitragen kann, ist, es gibt noch ein paar andere Dinge zum PowerShell, nämlich zum Beispiel PowerGadgets. Da gibt es auch schon eine fertige PowerShell mit diesen Power-Gadgets drinnen. Und wenn man da, jetzt brauchen wir das Verzeichnis wieder, gell? Das gibt es irgendwo, das müssen wir erst suchen. Und diese Power-Gadgets haben was Interessantes, die kennen diese ganzen Ausgaben vom PowerShell extrem elegant visualisieren. Ja? Nur brauchen wir jetzt dazu das richtige Verzeichnis. Wo ist denn das? PowerGadgets. Puh, das ist nicht so viel, ne? Die kommen mit einem lustigen Verzeichnis eigentlich. Genau, das ist eigentlich. Na. Na schon, jetzt muss ich hier wieder kurz nachschauen, wo da PowerGadgets da ist. Okay. Also die kommen mit ganz lustigen Dingen, und zwar, wo man quasi Dinge visualisieren kann. Das heißt, wenn man da jetzt in mein PS-Verzeichnis gehen, hoppala, ach, wie kann man das, Entschuldigung. So, da haben wir das, CDPS, genau, das haben wir. So, und da drinnen gibt es jetzt Power Gadget Samples. Hat das geheißen? Sample Power Gadgets, das heißt Sample Power Gadgets, LS. Und da drinnen gibt es jetzt alle möglichen Dinge. Da gibt es zum Beispiel Processes, CD Processes. LS, und da gibt es eben ganz lustige Dinge wie Prozess CPU Time. Nehmen wir das mal. Prozess CPU Time. Mein 3 Leistung. Okay, na, du verlass. Ist eigentlich immer ganz nett. Müssen wir hier neue holen, ja. Was die kennen ist, sie visualisieren es wirklich extrem schick. Also das schaut aus wie die ganzen Vista Gadgets, so schaut das aus mit so Gauge-Zeigern und 3D-Grafik, ganz toll. Ja? Also tut mir leid, dass leider die 3 Lizenzen, die man verfügbar ist, muss man wieder mal eine neue holen. Ja? Aber es ist extrem elegant, ja? Das schaut wirklich super schick aus. Ja? Wir sollten halt auf die Webseiten schauen. Power Gadgets, ja, da gibt es den Web vom Download, muss man so einen Key anbauen und dann kann man sich damit spielen. Aber es ist wirklich extrem elegant, schaut das aus. Also so.
Ist das eine eigene Applikation dann auch?
Nein, also das ist schon in der PowerShell, aber die PowerShell ist dort wieder aufgebohrt, ne, quasi, und hat diverse, also konkret mehrere so Snap-Ins und eigene Commandlets dabei, und die machen das, die zeigen das aus. Also der pfeift das in ein spezielles Commandlet eine, so wie Export in CSV, so wie der Export in Gauge oder Dynamics oder 3D Graphics oder so irgendwas, und dann sagt er das an. Ja. Also das ist nach wie vor PowerShell, aber sozusagen nur aufgebohrt in Richtung Grafik, weil grafikmäßig ist also relativ wenig noch dabei. In der Version 2.0 soll ja so ein Grid Control kommen, also das Pipe, und ich krieg's halt in den Grid rein, das Ergebnis. Ne? So geht's ein bisschen.
Aber das geht dann in einem eigenen Fenster auf, ne?
Das geht in einem eigenen Fenster auf, ja, das ist ein eigenes Fenster. Ja, genau, also das kann ich quasi im Hintergrund laufen lassen oder periodisch laufen lassen, und der poppt mir dann so ein eigenes Fenster auf, wo ich das halt darstellen kann. Ja? Und man kann das dann auch mit so einem Refresh-Intervall zum Beispiel setzen, dass es periodisch macht oder solche Dinge kann das dann. Ja? Aber wie gesagt, tut mir leid, aber es ist recht auch natürlich sehr spannend, wenn man sich einmal die Zeit nimmt. Okay, mittlerweile hat sich ja der da hinten vielleicht auch bequem hochzufahren, und ich wollte Ihnen nur sagen, dass sozusagen in den neuen Applikationen das jetzt eigentlich Standard ist, ja? Das PowerShell als sozusagen Administrations-Environment. Ja? Und die machen das ganz normal, wie die anderen PowerShell Snap-ins auch. Der SQL Server 2008 kommt mit einem eigenen, sozusagen adaptierten, mit einer eigenen adaptierten PowerShell-Version, wo schon die SQL 2008 PowerShell Snap-ins quasi drinnen sind. Es gehen natürlich alle unsere PowerShell-Befehle, macht das vielleicht ein bisschen größer, dass man das ein bisschen besser sieht. Font. Wäre kein Fehler. Okay. Und jetzt gibt es halt da mit get, das kennen wir den Befehl schon, ps-provider, nicht? Kennen wir da auch schon, was für Provider das gibt. Und da gibt es jetzt ein paar neue Provider, nämlich SQL. Nicht? Das heißt, ich kann jetzt da sagen, cd SQL, Doppelpunkt, und ich gehe in den SQL-Server hinein. Wenn ich jetzt wieder sage cd, oder sagen wir mal, also er dürfte noch ein bisschen hochfahren, ja, ls, da gibt es von mir jetzt einen Server, der heißt Server 1, nicht? Zu dem können wir uns hineinbewegen. In dem Server gibt es drei SQL-Server-Instanzen, wir können die Default SQL-Server-Instanz nehmen. Wir schauen uns an, was dort gibt. Dort gibt es zum Beispiel das Verzeichnis Datenbanken. Und dort können wir reinschauen und da sehen wir, was für Datenbanken auf dem, dauert ein bisschen, ja, auf dem SQL-Server sind. Ja. Und ich kann natürlich diese Datenbanken genauso weiterpipen und mit getMember nachschauen, von was für ein Typ das ist und was diese Datenbanken alles können. Sehen Sie? Und die unterstützen halt alle SQL-Eigenschaften, die halt eine Datenbank so unterstützt. Ja. Das sind also jetzt die Trigger und alle Sachen, die also SQL-seitig für die Datenbank gelassen. Und ich kann da genauso mit New Object, mit New Object kann ich zum Beispiel eine neue Datenbank anlegen. Ich kann eine schauen in die Table, in einer Datenbank kann ich reingehen. Nicht, wenn ich sage, ich kann in diese Adventure Works Datenbank hineingehen und kann mir dort anschauen, was gibt es da. Da gibt es zum Beispiel meine Tables. Nicht? Und bei den Tables kann ich nachschauen, das sind also die Standard-Tables, die in der Adventure Works Datenbank, in dem Datenbankschema drinnen sind. Und ich kann dann auch sagen, mit New Object nochmal eine neue Tabelle und kann das also komplett darüber administrieren und verwalten. Ja. Also ich denke, das ist der Weg, den auch die Microsoft mit allen neuen Produkten, nicht, angefangen vom Exchange 2007, beschreitet. Nicht. Und als Standard-Administrationsinterface sind also alle Produktgruppen angehalten, dann einzubauen. Ja. Und damit also die Administration von der gleichen Ebene und mit LS und dir und New Item beziehungsweise Object sind wir dabei, ne? Sonst können wir das rechnen. Ne? Bitte, ja, selbstverständlich.
Wie schaut denn da die Roadmap aus? Zeitfenz CMD und PowerShell.
Also CMD wird es immer geben, nehme ich an. So wie es Command immer gibt. Abwärtskompatibilität und die Vorbereit sind schon wurscht, ne? Würde ich einmal sagen. Ne? Aber PowerShell ist das strategische Admin-Werkzeug in der Zukunft. Also, meiner Information nach, alle Produktgruppen sind angehalten, PowerShell als quasi Schnittstelle zur Verfügung zu stellen und die Administration über PowerShell zu ermöglichen. Also das ist in SQL Server 2008, ist quasi Windows Server 2008 ist sowieso schon drin, ne? Und SQL 2008 ist ja das nächste Serverprodukt, das kommt im September oder was, ist mein Verständnis, und dann ist es auch standardmäßig als Werkzeug. Okay, also ich hoffe, wir haben einen Eindruck vermitteln können von der ganzen Geschichte. Ich bin ein absoluter Fan davon. Sie sehen, ich habe schon einige so Skripte gebastelt. Mittlerweile sammelt sich da ein mehr oder weniger großer Haufen an Skripts an, die zum Teil Server, zum Teil aus verschiedenen Kursen stammen, wo man mit irgendwelchen Leuten das gemacht haben, zum Teil zusammengesammelt aus dem Internet und so weiter halt, wo man die verschiedensten Schichten sozusagen rausfindet. Eins, was vielleicht noch interessant ist, es gibt auch so eine Art grafische Hilfe, da tut man sich manchmal ein bisschen leichter, weil man sozusagen mit dieser grafischen Hilfe sozusagen ein bisschen einfacher irgendwie am Anfang zurechtkommt, ja? Wenn man vielleicht so ein bisschen von der grafischen Seite kommt. Aber sonst, man kann eigentlich alles in der Shell machen und ich bemühe mich, wobei ich muss ehrlich zugeben, ich mache es auch nicht immer, die PowerShell jetzt quasi komplett anstatt der CMD-Exe zu benutzen. Ja. Nur es ist halt irgendwie ein bisschen eine Gewöhnungsgeschichte, da das CMD gebraucht man schneller, bevor man jetzt in die Forschung einsteigt, da muss man halt so schnell das CMD aufnehmen. Aber sonst bemühe ich mich damit und wie gesagt, ich bin ein absoluter Fan von dieser Geschichte. Ja, ich hoffe, ihr habt hier ein bisschen, wie soll ich sagen, animieren können, damit irgendwas zu tun. Ja. Und Dankeschön, ja.
Ja.
Ich hätte noch was geklappt.
Immer.
Und ich sage, Sie haben so eine ganze Menge von Files geschrieben, CMD jetzt geschrieben.
Aha. Vista, oder? Manchmal.
Mit oder ohne SQL jetzt?
Ohne.
Ah, ja, ja.
Immer wieder mal, ne?
Ich finde es auch nicht besser.
Immer wieder mal.
Hat die jetzt da praktischen Nutzen auch, diese CMDs, die selbstgeschriebenen, oder
teilweise.
Eher akademische sind da?
Nein, nein, teilweise. Also gemischt. Es ist so, ich mache so eine zweitägige PowerShell-Veranstaltung, wo wir quasi so einen Kurs machen bei verschiedenen so Schulungsinstitutionen. Ne? Und ein paar Dinge fallen halt raus, die brauchbar sind. Also das kommt immer eher ein bisschen auf das Interesse der Teilnehmer da an, wo man halt was baut, was vielleicht mehr oder weniger brauchbar ist. Ja. Wir machen das jetzt schon seit 2006. Im Herbst oder im Sommer haben wir angefangen damit. Und das wird dann immer mehr, nicht, was wir da ansammeln.
Und auf welche Richtung gehen diese praktischen Dinge? Administration, so wie es eigentlich gedacht ist. Programminstallationen und ähnliches mehr.
Ja,
andere Spielereien oder was?
Gemischt, absolut gemischt. Also durchaus so Dinge wie Prozesse abschießen, oder das ist ja keine Hexerei, nicht, dass man das filtert und da mit Get Process und so, also solche Dinge. Halt und dann irgendwie das Ganze piped und dann irgendwelche Sachen rausfiltert und Programme, die vielleicht hängen bleiben, filtert oder solche Dinge nicht und dann killt, nicht, weil die Methode kill steht ja eh zur Verfügung, das heißt wir können mit GetProcess kriegen wir ja unsere Prozesse, die können wir unter Anführungszeichen natürlich pipen. In dem Fall brauchen wir ein Where oder einen Where-Clause, nicht, mit dem wir da, das ist das schlecht, mit dem Where-Clause. Und dann können wir da sozusagen irgendwie mit $_ das, was da rauskommt, nicht, irgendwie vergleichen, wobei Vergleich ist da ein bisschen schwieriger wieder, das heißt minus equals nicht, oder minus like oder so irgendwas, also das ist da ein bisschen gewöhnungsbedürftig und dann kann man sagen Node Prozent zum Beispiel und dann schauen wir mal, was da genau, also schauen wir mal, ob wir da zuerst haben wir mit Invoke, haben wir ja schon sehr schön unseren Prozess invoked, nicht? Wir haben alles in der History. Was auch interessant ist, ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gemacht haben, also der hat mit GetHistory protokolliert alles mit, was ich getippt habe und ich kann das GetHistory in ein File pipen und ich habe quasi mein fertiges PowerShell-Skript, wenn ich was Gescheites getippt habe.
Aber nur dann,
ja genau. Also wenn wir da, bleiben wir bei dem, nicht? Das macht uns das eh aus. Und dann können wir schauen, ob wir da unseren Notepad finden. Und dann könnte man sozusagen mit dem Notepad und dem, der da drüber geht, das natürlich killen oder sowas. Also man kann dann halt alle Möglichkeiten relativ elegant lösen, nicht? Mit Like. Findet man nicht. Get Process. Schauen wir mal nach. Bitte? Lustigerweise findet man nicht. Schauen wir mal, wie geht Process unter Notepad hätten wir schon, ne? Schreiben wir es halt aus. Notepad. Dann sollte man aber eigentlich finden, den Herrn. Ja, genau. So. Und jetzt können wir dann natürlich das, was da über die Pipe kommt, killen, ja, mit der Methode .kill, ja, oder wir könnten was auszuschreiben, oder wir können als CSV das exportieren. Also es gibt endlos viele Möglichkeiten. Und das ist, mit einem Einzeiler hat man da, also es gibt fast keine, die zwei oder drei Zeilen sind, ja, mit einem Einzeiler kann man eigentlich fast alles erledigen. Ja. Also das ist unglaublich. Also ich finde, es ist unglaublich mächtig, ne, dass wenn wir da ein bisschen stirlen in dem Verzeichnis, wo wir die ganzen Sachen drin haben. Also das ist wie mein Dafürhalten extrem mächtig.
Womit Scheibes gibt's?
Ja, ist nicht immer so einfach. Also ich finde am gescheitersten mit der Shell. Ja? Warum? Weil ich muss mir eh meine Parameter zusammensuchen und ich muss mir das nachschauen. Ich meine, es gibt einige Editoren. Primal Scripts, ich weiß nicht, sagt Ihnen das was? Primal Scripts?
Ist das von Microsoft?
Nein, nein, Primal Scripts ist ein, also ich weiß nichts von Microsoft, ja. Primal Scripts ist ein Script-Editor, der das sehr gut unterstützt. Aber auch dieses Power GUI kommt zum Beispiel mit einem Editor. Mittlerweile würde ich sagen, gibt es so eine bis zwei Handvoll Editoren, zum Teil Open Source, zum Teil auch Ultra-Edit-Add-In gibt es schon, also Ultra-Edit ist auch so Edit, also es kommt schon langsam, ja. Also zunehmend gibt es verschiedene Editoren da drin. Ich bin nicht .NET-Programmierer, aber ich glaube nicht, ja. Das ist das, was man mir gesagt hat, möglicherweise gibt es auch. Aber zum Beispiel das Power GUI hat auch so einen Editor, mit dem das daherkommt, der ist also ein bisschen Command-Completion und so weiter. Ja. Aber wie gesagt, auf der Command Shell, wenn Sie sagen Get History, CLS, und Sie sagen Get History, dann kriegen Sie sozusagen die Befehle, die Sie gerade eingetippt haben, beziehungsweise wenn Sie da mit Parametern noch weiterfahren, kriegen Sie alle, die es sozusagen schon gemacht haben, wenn Sie es gerne möchten. Ja. Und insofern bin ich nicht, weiß nicht, ob man da immer so einen Editor braucht, so wirklich. Ja. Aber der zum Beispiel ist einer, der mit Power GUI mitkommt. Ultra Edit ist einer, ja, das waren so die Standards.
Ultra Edit hat was?
Hat ein Plugin, ja.
Für Intellisense oder für Caravan?
Für was? Nein, ich glaube sogar für Intellisense. Ja. Haben es mir erzählt, die Kollegen, das weiß ich. Ja, also ich büge mein Caravan auf jeden Fall, das gibt es schon länger, ja, aber ich glaube sogar so ein Complete Tab Completion.
Ich habe übrigens da auch geschaut, Power Build 1.015.361, das aktuelle,
ja?
Mit 3,5 MB Größe ist auf
Power.org verfügbar.
Ja, also ich war bei Quest, dann habe ich den Downloads gegangen und bin in Power.org gelandet.
Ah, dann haben Sie schon unter Public Domain gestellt, ja?
Ja.
Würde ich jetzt annehmen.
.jspa.
Damals, wie ich das da installiert habe, mein letztes, weiß nicht, was das für Version ist, da war es nur im Beta-Version, ja? Also die ist gerade von Zeilenregistern. Na gut, also wie gesagt, viel Spaß beim PowerShell-Skripten. Das bleibt immer so. Also es gibt keinen Power oder der Rhino kann PowerShell Compiler. So. Also mir ist vorgekommen, das ist ein mit Anfang 2017, Mitte 2017 sind viele Sachen dazu gekommen. So diese PowerShell Community Extension, da sind viele Sachen irgendwie rundherum schon langsam entstehen. Ne? Also durch das, weil es ja doch substanziell anders ist, ne? Dauert das eine Zeit, habe ich das Gefühl, bis also sozusagen die Dinge rundherum herauskommen. Ne?
Also das ist ja schon so, wenn das einmal kompiliert sein wird. Weil es ja im Prinzip kein Bekommungsgestell verwendet. Ne?
Ja, und das war eigentlich noch .NET oder so. Ja, die Command-Lets sind ja nur irgendwelche mehr oder weniger Dinge, die es auf .NET weitergeben. Weiß ich nicht, was da gibt. Also ich weiß noch nichts, dass es irgendeinen Compiler gäbe.
Ja, ich kann nicht sagen, dass es ihn noch, wenn Sie erzählen, aber es ist ein Applikationswerkzeug.
Ich denke auch, also das ist die Pipeline, ja, das ist super. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass irgend sowas kommt, aber wahrscheinlich würde ich irgendwas tun, weil ich bin fast überzeugt, dass die irgend sowas bauen. Ja. Auf Codeplex gibt es auch noch ein paar Sachen, ja, wir kennen das Codeplex, das ist so von der Microsoft so eine halb Open Source Seite und Anführungszeichen. Also da haben sie auch hin und wieder ein paar Sachen drauf. Und es gibt da ein recht aktives Blog, gibt es da.
Ja.
bei der Microsoft auf irgendeinem Blockspace gibt es da relativ viel Blocks. Ich weiß, ja. Ich schaue nur, ob ich in mein Internet Explorer den Link da irgendwo drin habe.
Ich brauche nur
den Schreckleben. Was habe ich da? PowerShell GUI heißt, der PowerShell Guy heißt das. Das Blog, was gibt's noch? Brauchen Sie?
Also nein, ging es irgendwo hin?
Welches Teil mit dem?
Und da gibt's den CC Hotspot drin.
Aha, okay.
Ja, ich klicke oder sonst irgendwas.
Oder was auch immer, klick und
so. Oder wo ist?
Ja, jetzt schauen wir.
Ich glaube nicht so aus.
Nehmen wir Nummer, ne? Nehmen wir das da,
ja, genau. Ja, kannst du ihn verbinden, ja, natürlich. Das ist ein Wald der Schwitze. Das wird ein Zahnbrenner.
Oh, das ist so. Muss ich da sonst nächstes was?
Ja, doch, dann wird man noch weiter messen. Es geht aber immer für eine fremde Seite. Da wird er wahrscheinlich heißt, wisst ihr wieder sagen, was für ein Netz ist das? Und dann tun wir weiter.
Was? Irgendwas?
Ja, aber Fahrt ist irgendwie das. So, und jetzt?
Zum Login.
Login.
Bitte schön.
Und jetzt der vier mal. Was ist jetzt? Ich hoffe, der verträgt zweimal das Server, oder? Ja, mal sehen wir.
Das ist eigentlich abgesoffene, die auf die Windows überhaupt schon verzichten, wenn wir in der Powershell herumkürzen.
Ja, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, nicht der. Ja, aber nicht mit Powershell, das ist das Problem. Ne? Das Problem ist, man könnte ihn ohne GUI betreiben, ne? Aber dort gibt es leider die PowerShell nicht, weil das .NET Framework quasi GUI-Komponenten beinhaltet und das ein bisschen ein Minus ist, ne?
Was war da jetzt dort?
Naja, es gibt den Windows Server.
Nein, da haben wir was gesehen.
Also, öffentlicher Ort.
Ja, das
genau. Und der Windows Server 2008 gibt es ohne grafische Oberfläche, ne? Das können Sie ja quasi so betreiben. Aber die Problematik ist, dass PowerShell. Gibt's ja was? Machen wir es mal zu, machen wir es auf, oder?
Nein, das darf nicht zu sein.
Sonst haben wir die Session weg. Genau. Machen wir einen zweiten Tab auf und los.
Ja, die sind den doch, ja.
Genau,
der Wetter.
Schon
wieder
zu
haben. Nein, es scheint nichts zu werden. Der Internet Explorer hat sich. So gut, und jetzt sind wir dort hin, wo
wir lieber. Genau, jetzt gehen wir da drauf schauen. Und da gibt es also diverse Blogs zum Thema. Zum Beispiel diesen Power Guy, der hat immer recht lustige Dinge, wo er halt irgendwelche Registry Keys, zum Beispiel Multivalued Registry Keys ausliest oder solche Dinge halt. Ja. Der hat also immer irgendwelche nicht uninteressanten Dinge. Ja. Also da tut er Datum parsen, der hat immer so.
Könnten Sie so
nett
sein und diese Links dann noch einmal auf eine PowerPoint-Folie dazu schreiben,
ja.
Bevor Sie auf PDF was machen, dann brauchen wir es erst dann alle mitschreiben.
Klar, na, kein Problem.
Das Buch bitte nicht vergessen.
Ja genau, das Buch senkt, da schauen wir bei Amazon gleich nach. Alles was wir gemacht haben, haben wir gemacht.
Ja. Und dann, ja genau, dann
wird
gleich
kann man das DVD
ausliefern.
Genau. Der da. Der hier ist es. Windows PowerShell in Action, ne? Das mit Abstand der gescheiteste. Der Herr. Hier ist das.
Bruce Payette.
Also der war da irgendwie bei dieser Sprache. Ah ja, genau, der war es. Ja. Und der war in dieser Sprache. So ich sehe, es gibt recht viel Blues, ne? Bei dem Ding. Wobei es hat noch einer rezensiert. Wobei das war nicht ich. Das war nicht ich. Aber wie gesagt, das Buch ist empfehlenswert. Ne?
Also das heißt, es findet noch ein weiterer empfehlenswert.
Möglicherweise, ja.
Das geht dann
bei dir.
Genau.
Das ist ganz gut, ja, finde ich. Ja. Also Windows PowerShell in Action hast du gesagt.
Manche kosten 43 und manche mit 20 Euro.
Ja, genau.
Das ist beim Buchschlechtes gebraucht.
Ich weiß es nicht. Es sind keine Buchstaben mehr drin, ne?
Ja,
Ich habe das Gefühl, dass das Zeug dann nicht so gut war.